zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu viel. Der Mental Health Podcast powered by Valeara. Und ich freue mich, dass wir heute zu unserer Folge mit dem Titel Von Überforderung zur Diagnose, wenn der Körper Stopp sagt, zu Gast haben einmal Verena als Betroffene.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und natürlich Dr. Christian Uttler.
Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute mal darüber. Verena, du hast das ganze Thema durch mit Überforderung im Alltag, mit der Findung deiner Diagnose. Wie hast du denn eigentlich gemerkt, dass du irgendwie überfordert bist?
Ja, man ist viel gereizt, nicht mehr entspannt, viel zu viele Gedanken im Kopf. Multitasking ist ja für viele ein Begriff, ohne dem ging es gar nicht mehr. Man kam aber auch nicht mehr zur Ruhe, nachts nicht mehr durchgeschlafen, stundenlang wachgelegen, gegrübelt, gereizt zur Arbeit gefahren. Es musste immer alles nach Schema F passieren, es durfte nichts Außergewöhnliches passieren, ansonsten ist einem quasi ja, die Welt zusammengebrochen, man war irgendwie nicht mehr flexibel genug, alle wollten was von einem, es war einfach alles zu viel. Tochter durfte nicht krank werden, Termine sollten besser nicht verschoben werden, dann herrschte bei mir im Kopf totales Chaos. Und morgens zur Arbeit fahren und nicht wissen, warum man auf einmal Tränen überströmt, dem Radio zuhört. Ja, das sind dann so Dinge, wo man sich auf einmal selber so ein bisschen in Frage stellt. Irgendwas stimmt mit einem nicht. Man mag sich selber nicht mehr. So, man findet sich selber ätzend und deswegen will ich auch gar nicht wissen, wie die Leute mich eigentlich gefunden haben zu diesem Zeitpunkt.
Wie hast du damals bei dir die Arbeit selber wahrgenommen? Vielleicht kannst du auch kurz mal, zumindest so am Rande abreißen, was so ungefähr deine Tätigkeit ist, sofern du das sagen möchtest.
Ja, also ich bin gelernte Immobilienkauffrau und bin für einen bestimmten Wohnungsbestand zuständig und für Betreuung und Vermarktung. Also Betreuung von Mietern und wenn gekündigt wird, eben Neuvermarktung und Übergaben und solche Sachen. Also viele Außendienste, Wohnungsbesichtigungen mit einem oder mehreren Personen, aber meistens immer alleine. Und irgendwann wurde mir diese ganze Terminhinterherjagerei und möglichst immer pünktlich sein, nicht der Kunde muss auf mich warten, sondern ich warte auf den Kunden, also ist mir alles zu viel geworden, zu stressig, zu viel, Zahlendruck, Zeitdruck. Ja, und auch nicht alle Kundenbegegnungen sind eben nur positiv.
Und du wirst ja jetzt nicht nur, ich sag mal, 5 Objekte gehabt haben, sondern halt dann da eine ganze Menge auch.
Ja, am besten 5 Objekte mehr oder weniger gleichzeitig versuchen zu besichtigen, zuzusagen, Unterlagen prüfen und am besten pro Tag 5 Mietverträge machen, ja.
Okay, das ist halt wirklich Druck. Wie kam es letztendlich zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, oder was ist passiert, wo du gemerkt hast, jetzt neben den, ich sag mal, der Rastlosigkeit, was du vorher schon angedeutet hast, was ist da letztendlich passiert, dass du sagst, okay, da kam so der Crash?
Also der Auslöser, warum auf einmal gar nichts mehr ging, war eigentlich eine Warnung von Mieter bzw. Kunden. Sie sind ja gestern bei uns im Haus gewesen. Ich möchte Sie vorwarnen, wenn die Frau von Vermieter XY nochmal ins Haus kommt, bekommt sie aufs Maul, wortwörtlich. Und da bin ich zitternd und weinend eigentlich am Schreibtisch zusammengebrochen und habe mir nur noch die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen machst du eigentlich den Job? Du machst und tust, stehst da auch voll hinter, was du tust und ja, die Welt da draußen meint es trotzdem nicht gut mit dir. Und das war dann mein zu viel in dem Augenblick.
Christian, kannst du da eine Einschätzung geben?
Naja, was schon auffällt, ist, dass auch bei dir eigentlich erstmal viel im Vorfeld passiert an Symptomen, die eigentlich ganz klassisch sind, so wie sie im Lehrbuch beschrieben sind. Und wo du aber eigentlich sozusagen noch das Fass noch nicht voll hat und dass es auch ganz typisch ist, dass es dann noch einen konkreten Anlass braucht, wie in deiner Situation, noch mehr Druck, Angst vor einer Situation, die vielleicht eintritt und dann geht's gar nicht mehr. Spannend für mich wäre natürlich, wie viele Wochen, Monate vorher hast du denn schon so das erste, der Lars hat es beschrieben, an Gereiztheit, diese Unruhe, dieses Gefühl, ich muss ganz zwanghaft genau nur einen Weg gehen, darf nicht mehr nach links und nach rechts schauen. Wann ist es denn eigentlich so losgegangen bei dir? Wie viel Zeitspanne vorher?
4-5 Monate vorher bewusst. Der Ursprung eigentlich, dass eine Umstrukturierung bei uns im Unternehmen stattgefunden hat, dass also der Fokus nicht nur auf rein Vermietung ist, sondern eben mittlerweile verstärkt auf Quartiersarbeit und Kundenmanagement. Und ich glaube, mein Inneres wusste, man hat dann eher viel mehr negative Kundenkontakte wie positive Kontakte. Eine Wohnung zu vermieten ist grundsätzlich erstmal was Positives. Ja. Man macht den Kunden mit einer neuen Wohnung, mit einem neuen Zuhause glücklich. Man übergibt Schlüssel in strahlende Augen. Keiner wird ja gezwungen, eine Wohnung anzumieten. Und wenn aber jemand als Mieter unzufrieden ist und Beschwerden hat und man bekommt die auf den Tisch, kann man dieses Problem nicht immer zu 100%iger Zufriedenheit des Kunden lösen. Wieso, weshalb, warum auch immer. Man kommt ja auch an Grenzen. Und im Rahmen meiner Therapie hat man dann festgestellt, dass bevor ich quasi zusammengebrochen bin, eigentlich der Auslöser ein verstecktes Trauma ist, weil ich im Außendienst mal angefallen wurde. Und das war, glaube ich, der Auslöser, warum irgendwann meine Ängste im Rahmen meines Jobs und im Kundenkontakt mir meine Grenzen aufgezeigt haben. Mein Inneres hat gesagt, du kannst das nicht mehr.
Wir kommen gleich nochmal auf den eigentlichen Auslöser, ich sag mal, das Trauma zu sprechen. Du hast ja damals, als das losging, du diesen Nervenzusammenbruch hattest. Das war an diesem Tag X, wo diese Drohung nochmal reinkam. Zuallererst, wie hat dein Umfeld da reagiert? Also was waren die Reaktionen? Weil ich würde gerne mal erst auf den Weg zur Erstdiagnose kommen und dann kommen wir nochmal auf das Traumata zu sprechen, damit man so ein bisschen den Weg auch nach außen hin versteht. Genau, wie waren die Reaktionen? Also ich sag mal gerade auf der Arbeit, du hattest den Nervenzusammenbruch auf der Arbeit, wie haben die KollegInnen reagiert und wie hat deine Familie reagiert?
Mein Mann hat ja mitbekommen, dass ich nervlich sehr angespannt bin und er wusste aber Gott sei Dank, ich stehe beruflich unter Druck, also es hatte nichts mit ihm persönlich zu tun, was es nicht unbedingt einfacher macht, weil er den Stress ja mehr oder weniger abbekommen hat. Meine Arbeitskollegen haben super reagiert. Die haben quasi mich dazu überredet, du fährst jetzt nicht nach Hause, sondern sofort zum Arzt und lässt das mal abchecken. Du brauchst Abstand, du musst mal ein paar Tage zu Hause bleiben, nimm dir deine Zeit, die du brauchst. Und ansonsten habe ich es erstmal so ein bisschen geheim gehalten. Und wenn man ein bisschen drüber gesprochen hatte, hat jeder gedacht, naja, klassischer Burnout, ne? Man ist überarbeitet, zu gestresst und so, ja, lass ihn mal 2 Wochen zu Hause sich ausruhen, dann geht das schon wieder. Aber so war es nicht.
So war es nicht. Du bist dann, wenn ich das richtig von unserem Gespräch jetzt im Kopf habe, erstmal zum Hausarzt gegangen?
Richtig, ja.
Und der hat dann welche Diagnose letztendlich gestellt?
Also für ihn war es nicht ganz klar, sondern er hat allgemein die Diagnose gestellt, sonstige Reaktion auf schwere Belastung. Mhm. Das beinhaltet ja erstmal vieles, hat aber eigentlich, so wie ich vor ihm gesessen habe, völlig aufgelöst und mehr geweint wie gesprochen, hatte er gesagt, ich glaube, Sie müssen mal mit jemandem reden. Und dann gab es Gott sei Dank, da bin ich ihm auch sehr dankbar drüber, die Überweisung mit einem Dringlichkeitscode. Über die Notrufzentrale.
Genau, und das ist ja dann über die 116, 117.
Ja.
Und da hast du glücklicherweise sehr schnell einen Termin bekommen.
Wirklich glücklicherweise, und es hat auch direkt gematcht. Also ich hatte sofort das Gefühl, ich werde hier verstanden. Hier sieht jemand, wie schlecht es mir geht und möchte sich auch mit meinem Problem befassen. Und bin dann quasi innerhalb von 48 Stunden in eine Gesprächstherapie aufgenommen worden. Ja, die ging dann quasi sofort los.
Das war wann genau, also in welchem Jahr war das?
Also mein Zusammenbruch hatte ich ganz Anfang Februar 2024. Mhm. Ja, und da hat im Endeffekt dann auch sofort die Gesprächstherapie gestartet.
Das sind so Beispiele, die ich dann wieder einfach sehr schön finde, dass man eben das Glück hat. Ich dir wird selber bewusst sein, dass viele nicht so schnell Hilfe bekommen.
Ja.
Warum wir da einfach auch in der Politik und auch in anderen Bereichen noch viel mehr machen müssen. Letztendlich aber vor allen Dingen die Politik ist gefragt, uns da einfach viel mehr Spielraum zu geben.
Ja.
Du hattest dann diese Gespräche, konntest mit der Gesprächstherapie anfangen und da kam im Endeffekt die Diagnose Depression raus.
Ja.
Okay. Wie ist es dann dazu gekommen, dass aus der Diagnose Depression das mit dem Trauma kam?
Ja, man forscht ja eigentlich bis in die Kindheit ein bisschen zurück. Wie ist man aufgewachsen? Welchen Werdegang hatte man schulisch, Freunde, Familie? Und da gab es bei mir eigentlich nichts Spannendes. Also nichts, was der Therapeutin irgendwie gesagt hätte, oh, da ist jetzt der Ursprung. Und das hat ein paar Sitzungen gedauert und dann war das irgendwie so ganz spontan. Gibt es denn nicht noch irgendwas, was so auf der Arbeit mal war? Weil ansonsten privat konnte man nichts herleiten. Und dann habe ich ganz frei erzählt, na ja, also ich bin vor 3,5 Jahren im Außendienst mal angefallen worden. Also man hat sogar gezielt auf mich gewartet, bis man auf mich trifft und hat mich quasi abgefangen. Ja, und dann war auf einmal dieser Aha-Effekt da. Und es schloss sich so ein bisschen für meine Therapeutin der Kreis, dass das der Ursprung ist für meine Angstzustände in vielen bestimmten Situationen während meiner Arbeitszeit oder auch während des Außendienstes.
Okay.
Also im Endeffekt ist die Angst, dass mir nochmal was passieren könnte, immer mitgefahren.
Christian, was passiert da im Gehirn, im Körper, wenn Stress so chronisch wird? Und wie kann zum einen Stress zu Depressionen führen bis hin zu diesem Nervenzusammenbruch? Und warum können alte Traumata zum Beispiel, wie können die zu Problemen führen?
Naja, also dieses Trauma, das ja ganz lang bei dir unbewusst war, das aber in deinem Unbewussten ja gearbeitet hat, schon in deiner Vorphase, wo du gehört hast, oh, da wird was umstrukturiert, ich bin vielleicht nicht nur immer die positive Botschafterin, sondern auch die negative Botschafterin. Bei der negativen Botschaft passiert es mir vielleicht auch eher, dass ich abgelehnt werde, dass einer negativ reagiert, dass dir dann sowas passiert, wie dir passiert ist einmal in früherer Zeit, nämlich dass du angegriffen worden bist. Das macht natürlich Tonus, Unsicherheit und Angst. Und dieser Tonus, der innere, den man entwickelt zu gegebenermaßen, dieser Tonus macht dann in dem Gefühlssystem von uns mitunter eine Reaktion, nämlich, dass man seine Gefühle runter reduziert. Auf der einen Seite hast du so eine Unruhe und auf der anderen Seite hast du aber das Gefühl der Gefühllosigkeit, ich will das auch gar nicht mehr haben. Auf der Handlungsebene möchte ich vermeiden, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte nicht noch mehr Abweichungen haben, ich möchte ganz rigide meinen Weg gehen und auf der zweiten Seite möchte ich mich aber, sagen wir mal, entkoppeln von dem Eigentlichen. Und das ist dann so das Gefühl überschrieben, das Gefühl der Gefühllosigkeit ist ja, ich möchte so eine Glasklüge über mir drüber haben, ist ja so ein Teil des Erlebens dann in den depressiven Anteilen, die du hast. Und auf der anderen Seite wühlt natürlich dieses Trauma, diese Unruhe und ich möchte unbedingt vermeiden, dass mir nochmal sowas wieder passiert. Was therapeutisch natürlich ziemlich schwierig ist, weil wir zugegebenermaßen vielleicht über das Vermeiden dann auch in so ganz windschiefe Verhaltensweisen reinrutschen und es ja dann therapeutisch darum geht, wie geht es denn eigentlich auch, dass ich dieses Restrisiko auch irgendwie aushalte? Wie kann ich denn damit zurechtkommen?
Richtig.
Ja, Christian, wie ist es? Also jetzt haben wir über das Trauma gesprochen. Warum kann Stress zu Depressionen führen bis hin zu einem Nervenzusammenbruch? Was passiert da im Körper?
Also ich hatte ja gerade beschrieben, warum es eigentlich per se eine natürliche Reaktion ist, auf den Stress depressiv zu reagieren. Depression heißt ja übersetzt Rückzug, Abwehr, sich abschirmen, weniger Gefühle empfinden wollen, sozusagen abstumpfen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite läuft ja gerade bei dir, das hast du ja auch beschrieben, das Fass über. Ich möchte aus meiner Haut raus, ich möchte das irgendwie ändern und ich laufe dann in die Überforderung hinein. Wenn man es nochmal hormonell anschaut, ist es ja chronischer Stress, Stresshormone. Das Gehirn kommt immer mehr aus der Taktung heraus und ich finde keine adäquaten Antworten mehr. Das Schöne ist ja eigentlich, es ist ja Gott sei Dank so bitter, wie es war, dieser Zusammenbruch hat dich ja in irgendeiner Art und Weise ja auch aufgerüttelt, wachgerüttelt und du bist ja auch glücklicherweise, anders wie andere, in die Aktion gekommen und hast dir Hilfe gesucht. Dann hast du ja sogar nochmal Glück gehabt. Du hast sofort bei deinem Hausarzt Gehör gefunden. Der hat dich nicht mit Medikamenten ruhig gestellt, dass man sagt, warte mal ab und es wird schon wieder. Ich gebe dir nochmal ein paar Tabletten mit. Sondern dann hattest du nochmal Glück im Rahmen von unserer Strukturen, die bei dir gut gegriffen haben. Du hattest die Notfallnummer erhalten und du hattest sofort jemanden als Ansprechpartner. Dann hattest du nochmal Glück, weil was ganz, ganz wichtig ist, du hattest gesagt, es hat gematcht. Und wahrscheinlich dadurch, dass das gut geklappt hat, chemisch zwischen Therapeut und dir, dadurch hattest du relativ schnell wohl die Bereitschaft und hast auch gesagt, ja, ich möchte mir helfen lassen, was zugegebenermaßen gar nicht so häufig ist. Meistens möchte man sich ja eigentlich am Anfang gar nicht helfen lassen. Ich möchte das Ganze ja sozusagen vermeiden. Ich möchte das wegdrücken und ich möchte sofort am nächsten Tag wieder funktionieren und zurück in die Arbeit. Und dann natürlich dreht sich der Teufelskreis noch schneller und schneller und schneller und ich komme gar nicht mehr aus der Spirale raus.
Ja, es ist so vollkommen richtig und im Endeffekt bei mir auch genauso gewesen. Aber durch diese nervliche Überforderung und dieses vom Kopf her eigentlich gar nicht mehr klar und strukturiert arbeiten zu können, wurde mir bewusst, ich kann so nicht weitermachen. Also irgendwas ist, ich wusste nicht, was genau mit mir ist, aber ich war halt blockiert. Und im Rahmen der Therapie musste man halt eben sehr, sehr viel rausarbeiten, damit auch ich erstmal verstehe, was mit mir los ist. Was macht mein Körper gerade mit mir? Oder warum gab es diesen Nervenzusammenbruch? Warum hat mich das so dahin gerafft? Was war der Ursprung? Warum hatte ich diese, man sagt ja so schön, diese Resilienz nicht mehr dagegen? Normalerweise wäre das an sich nichts Schlimmes gewesen.
Du warst belastbar. Ne,
aber genau, ich war belastbar, ich war flexibel. Ich habe gerne gearbeitet, ich habe gerne den Kundenkontakt gehabt. Also ich habe das immer geliebt, was ich mache. Und auf einmal war es für mich gefühlt der Horror. Also normalerweise habe ich im Auto gesessen und jedes Lied mitgeträllert und mich gefreut, dass ich zur Arbeit komme, weil ich das immer toll fand, was ich gemacht habe. Und dann war es genau umgedreht.
Und irgendwann dann kommt der Punkt, wo es dann kippt.
Wo es kippt, ja.
Und wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt gehe ich mit einem schweren Gefühl, jetzt kommen die Tränen, jetzt kommt eine gewisse innere Unruhe und Panik auf zum Thema Arbeit letztendlich. Das heißt, du hast es ja, aber was würdest du sagen, wie lange war der Zeitrahmen bis zu diesem Nervenzusammenbruch? Also, dass du schon mit einem Unwohlsein gelebt hast und das versucht hast auch zu überspielen oder dir deine Stärke noch zuzureden und versucht, ja, stark zu sein und stark zu bleiben.
Ja, waren so ungefähr 4-5 Monate.
Also ich gehe mal davon aus, dass dir 4-5 Monate bewusst waren, weil deine Rezeptoren schon vielleicht ein bisschen unsensibel waren, vielleicht nicht nur 4-5 Monate, vielleicht schon 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dass vermutlich jetzt über das Ereignis vielleicht auch die Rezeptoren jetzt ein Stück feiner sind und du achtsamer wieder mit dir umgehst und jetzt, wenn wieder Symptome kommen, natürlich deutlich sensibler bist. Hoppla, passt es für mich, passt es nicht für mich, wie soll ich damit umgehen? Mitunter ist es auch so, dass wir erstmal nach so einem Ereignis ein bisschen zu feinfühlig sind, zu dünnhäutig, ganz schnell hinhören, weil wir natürlich auf Dauer irgendwo auch wieder eine mittlere Robustheit brauchen. Ich gehe aber davon aus, dass du die vielleicht nicht nur schon 2, 3, 4 Jahre, wenn man mal jetzt genau, wenn es dein Leben angehört wird, dass du das vielleicht sukzessive schon verloren hast oder vielleicht einfach über die Zeit gar nicht richtig so erlernt hast.
Ich habe selber viel zu wenig auf meinen Körper gehört. Also er wollte, glaube ich, mit mir sprechen und mir mit manchen Reaktionen einfach zeigen, das ist hier gerade nicht gut. Aber ja, jobbedingt und man ist ja, ja, man möchte ja auch alles gut machen und alles richtig machen und im Rahmen seines Berufslebens musste ich auch einfach Dinge machen, weil es dazugehörte. Also ich hätte ja jetzt nicht sagen können, ich mache keine Außendienste mehr und ich zeige keine Wohnungen mehr. Dann, ja, ist schwer. Also ich habe sehr, sehr viel gemacht, weil es sein musste und nicht darauf gehört, dass es meinem Körper, also meinem Inneren, meiner Seele nicht gut tut. Also die ist immer auf Stressfaktor 180 gelaufen, obwohl ich mich theoretisch darüber gefreut hatte, dass ich einen Vertragsabschluss hatte. Aber mein Körper hatte Angst vor gewissen Situationen, weil die einfach im Gedächtnis negativ behaftet waren. Das weiß ich aber auch erst jetzt, habe ich vorher immer schön verdrängt.
Und es ist ja auch gerade so ein Kreislauf, in dem wir sind. Du willst einen Vertragsabschluss machen, du willst deine Sachen gut machen, du kriegst von außen eine Resonanz, dadurch fühlst du dich wirksam und diese Wirksamkeit, die zahlt auf deinen Selbstwert ein und weil das ein schönes Gefühl ist, sich selber wertig zu fühlen, drehst du vielleicht die Sachen, die dagegen sprechen, ich muss auf mich aufpassen, dann kriege ich vielleicht kein Lob. Deswegen drehst du natürlich unbewusst genau die Sensoren nach unten erstmal im Vorfeld.
Wie man es raushört, warst du relativ schnell klar damit, okay, ich brauche die Hilfe, ich nehme sie jetzt an, nachdem es passiert ist. Also klar, der Weg dahin war schwer, steinig und verdammt hart, aber für dich war schon klar, ab diesem Zeitpunkt, wo es passiert ist, wo dein Arzt ja auch die Überweisung gegeben hat, du gehst es jetzt an und du möchtest es angehen, also warst du auch entschlossen. Wie war diese Zeit dann für dich nach der Diagnose?
Die Diagnose, ich glaube, unterbewusst habe ich ja gewusst, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also ich verhalte mich ja für mich nicht mehr normal. Ich kannte mich ja selber so nicht. Also musste das irgendwas sein. Also so eine innere Stimme hat schon so mal, ich habe einmal ganz kurz zu einem guten Freund gesagt, boah, ich glaube, ich bin depressiv. Durch dieses viele Weinen und nicht kontrollieren können und vermeintlich grundlos weinen, da hatte ich schon so ein bisschen so die innere Stimme. Und als es mir dann aber so gesagt wurde, boah, das musste ich erstmal verdauen. Das war erst eine Welt zusammengebrochen, weil es hat sich bestätigt. So.
Was hast du damals, frage ich mal so, was waren Depressionen für dich, wo du damit noch nicht so, sage ich mal, mit in Kontakt warst? Was war für dich eine Depression? Wahrscheinlich ja auch die typischen Stigmata, ne?
Ja, und ich hatte noch nie großartige Berührungen damit im Privaten. Es gibt familiär keine Vorgeschichte in diese Richtung. Mentale Gesundheit war für mich vorher an sich nie ein Thema. Und ich habe natürlich immer geglaubt, ja, die Menschen verkriechen sich, ziehen die Gardinen zu, bleiben den ganzen Tag im Bett und möchten nicht sprechen. Gehen nicht raus, keine Freude mehr, verkriechen sich, keine sozialen Kontakte. Für mich war es so, ich habe mich zurückgezogen, aber ich wollte nicht auffallen, deswegen bin ich immer in Kontakt gewesen, weil dann wäre es privat noch mehr aufgefallen, dass mit mir eventuell was nicht stimmt. Das wollte ich nicht. Mhm. Und ich wollte mich auch nicht erklären müssen, weil darüber reden ist am Anfang so dermaßen schwer. Will man eigentlich auch gar nicht. Es ist in Ordnung im Rahmen der Therapie und maximal mit einem Arzt. Und ansonsten wollte ich nicht drüber reden, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe.
Auch nicht mit Familie und allem war es schwierig dann.
Nee, ganz, ganz schwer. Ja.
Was hat dir denn besonders in der Therapie geholfen?
Verstanden zu sein, Tipps zu bekommen, dass manche Reaktionen im Rahmen der Erkrankung Depression in Anführungsstrichen normal sind und mir gewisse Reaktionen auch erklärt wurden, warum mein Körper so und so reagiert oder was ist gerade gefühlstechnisch mit mir los. Man muss sich ja erstmal damit befassen, was heißt die Depression? Ne? Ich wusste es ja vorher auch nicht. Natürlich versucht man dann viel zu lesen, Podcasts zu hören. Ich habe über meine Krankenkasse auch mir mal einen gezielten Podcast angehört und habe dann heulend auf der Couch gesessen und habe gesagt, das ist wie bei mir. Das ist alles wie bei mir. Mhm. Also und da war, als hätte sich so eine Tür geöffnet und damit musst du dich jetzt mal befassen, um zu verstehen, warum du gerade so drauf bist, wie du drauf bist. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und da helfen auch keine Tabletten. Also man muss sich schon wirklich damit befassen, was mit einem los ist. Und verstehen vor allen Dingen. Lernen, den Körper zu verstehen, was er sagen will.
Das heißt, du hast für deinen Alltag dann mitgenommen, dich damit auseinanderzusetzen, Podcast auch mal zu hören.
Ja.
Und was gibt es noch so für Dinge im Alltag, wo du gesagt hast, okay, das sind Veränderungen, die ich jetzt brauche oder was hast du verändert?
Ganz wichtig, Me-Time und sich selber schätzen. Sich Auszeiten nehmen, nicht es etwas zu machen, um jemand anderen Gefallen zu tun, sondern anfangen, sich selber einen Gefallen zu tun. Vielleicht mal wieder ein Hobby suchen. Also wirklich nur mal Zeit für sich zu haben. Das gab es bei mir gar nicht. Gar nicht. Ich war Mutter, ich war Hausfrau, ich war Ehefrau, ich war Freundin und ich war berufstätig. Und ansonsten gab es nichts dazwischen. Ich bin einmal im Rahmen der Therapie gefragt worden, was machst denn du für dich selbst? Alle 6 Wochen zum Friseur. Oh, das ist aber viel. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, ja. Wo ich erstmal gemerkt habe, ja, was tue ich mir denn selber Gutes?
Ja? Und das ist es ja immer. Man stellt sich dann halt vor allen Dingen, ich glaube, das kann man halt auch dann wiederum nur als Mutter nachvollziehen, dass natürlich da auch oftmals nochmal Kinder, Haushalt, Arbeit.
Es hat alles Priorität, nur nicht man selber.
So, und das ist es. Und ich will das gar nicht nur auf Mütter pauschalisieren, sondern es gibt vielen Menschen so, die am liebsten sich erstmal um alles andere kümmern und sich gerne, vor allen Dingen Menschen, die eben, ich sag mal, auch sensibler sind, die belasteter sind, kümmern sich natürlich oftmals, so geht, also ich kann aus meiner Situation sprechen, ich spreche natürlich immer für mich, aber ich habe auch immer 10-mal lieber mich um die anderen Sachen gekümmert, als mich nur im Ansatz mit mir zu befassen.
Ist also, ja auch leichter für andere da zu sein, als für sich selbst.
Habe ich halt wirklich nur in der Klinik auch gelernt. Christian, erste Schritte für Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, was kann man da machen und warum ist es wichtig, auch frühzeitig über Belastungen zu sprechen?
Ja, erste Schritte, das ist ja relativ schwierig, weil wir haben ja auch gehört bei dir jetzt, dass die ersten Schritte gerne übersteuert werden. Die möchte ich gar nicht wahrnehmen. Insofern bin ich ja auch froh, dass wir diesen Podcast machen und eben aufklären. Was sehr schön ist, was ich rausgehört habe, ist, was du eben auch erfahren hast, nämlich ich werde verstanden. Natürlich wären bei so ganz feinen kleinen Symptomen auch die Möglichkeit, nur als erster Schritt, wo könnte ich denn hingehen, dass ich verstanden und akzeptiert werde mit den Gefühlen, die ich eben gerade habe auf der einen Seite. Und ein zweiter Schritt könnte sein, eben was du auch beschrieben hast, sich Erklärungen suchen und in diesen Erklärungen dann auch wahrnehmen, meine Gefühle sind gar nicht falsch, sondern ich muss jetzt gerade auch mit Panik und Angst reagieren oder ich muss mit Rückzug reagieren oder es ist vielleicht auch jetzt ganz adäquat, dass meine Tränen fließen. Das kann in meiner Situation gar nicht anders sein. Und wenn diese Dinge als erste Schritte natürlich ein paar Etagen schon früher kämen und nicht erst, wenn dann ein Zusammenbruch kommt, dann wäre schon viel geholfen. Also das wäre praktisch die Vorbeugeseite, wenngleich diese Vorbeugeseite eben eine sehr, sehr, sehr tiefe Schicht hat, bis man da überhaupt hinkommt, weil nämlich auf der anderen Seite genau der Gegenkampf ist, nämlich ich muss gut sein, ich muss toll sein, ich muss funktionieren, ich muss mich beweisen, ich muss den anderen gefallen. Und es ist genau die Seite, die gegen diese Prävention, gegen diese Vorsorge arbeitet.
Absolut. Ja, wir sind ehrlich gesagt schon wieder durch mit der Folge. Deswegen würde ich jetzt erstmal nochmal alles zusammenfassen. Und zwar, was sind unsere Erkenntnisse von heute? Auf jeden Fall, Depressionen entstehen nicht von heute auf morgen. Sie entwickeln sich oft über Jahre. Ich glaube, hier sitzen zwei mit, auch im Podcast, die es einfach selber am eigenen Körper miterleben durften und jemand, der es bei anderen oft miterlebt und begleitet hat. Manchmal steckt hinter Überlastung ein tiefliegenderes Problem. Das haben wir heute auch wieder gelernt, dass es nicht unbedingt nur das Offensichtliche ist, sondern manchmal ist es das, was noch viel, viel tiefer liegt. Und Hilfe holen ist auf jeden Fall kein Zeichen von Schwäche, sondern von absoluter Stärke. Wir haben über Traumata gesprochen. Man wühlt da oft rum und will aber eigentlich Wiederholungen aus der Vergangenheit oder die Wiederholung der Vergangenheit vermeiden. Wir haben gelernt, in der Therapie ein Riesenpunkt ist, verstanden zu werden. Und dass Me-Time oder vielleicht auch nur ein kleines Hobby sehr wichtig sind. Was aber auch als Tipp von Christian kam oder als Feststellung nochmal, dass Betroffene oftmals gerne die ersten Schritte überschreiten oder dass man darüber hinweggeht erstmal, um vielleicht Dinge auch so ein bisschen für sich ja, zu ignorieren, Anzeichen zu ignorieren. Und ich stelle jetzt nochmal jedem eine letzte Frage. Verena, was hättest du gerne früher gewusst?
Ja, wo der Ursprung herkommt. Also ich hätte viel eher auf mich selber, auf mein Bauchgefühl, auf das eigene Bauchgefühl hätte ich hören müssen. Ich habe viele Entscheidungen, die drumherum getroffen wurden, einfach gesagt, ja, die trage ich mit, mache ich schon. Natürlich, ja, jetzt ist da diese Umstrukturierung, natürlich. Ich mache den Job ja schon so lange, klar, das mache ich jetzt auch wieder mit. Ne? So,
ja.
Ist ja auch mein Traumjob. Ich will das ja auch so. Aber mein Inneres hat sich dagegen gewehrt, weil mein Bauch wusste, das wird nicht mehr so positiv verlaufen, wie es in der Vergangenheit war. Und mit diesem negativen Gegenüber komme ich halt einfach nicht mehr klar. Jetzt mit dem Wissen, weil ich so ein gebranntes Kind bin. Und das ist wichtig. Das eigene Bauchgefühl darf man nicht mehr ignorieren. Das habe ich gelernt.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Erkenntnis. Christian, was würdest du sagen, was man noch, also jetzt zum Abschluss als Impuls, bevor Psyche und Körper zusammenbrechen, wie man präventiv auch nochmal handeln kann? Also was sind so, ich sag mal, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen, dass es uns schlechter geht, was geben wir unserem Körper ein Gutes und der Seele?
Naja, ich glaube, wenn wir ein bisschen gnädiger mit uns wären, gerade so vielleicht nicht immer den inneren Peiniger und Peitscher hätten, der uns dazu antreibt, gut zu sein, dann hätten wir wahrscheinlich oftmals ein bisschen weniger Anlass, in sowas hineinzulaufen.
Ja, und ich kann abschließend einfach nur aus meiner Perspektive sagen, egal wie dunkel und beschissen sich alles mal anfühlen kann, und wie ausweglos sich es auch anfühlt, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man die Hilfe annimmt und vor allen Dingen die Krankheit annimmt für sich und die Stärke dazu hat, ich weiß, das ist nicht einfach, dann geht es trotzdem immer irgendwie weiter. Und es hört sich mal so dumm an, aber ja, da ist dann auch wieder irgendwo Licht und dann kommen auch wieder schöne Zeiten. Und das sehe ich auch, wie Verena hier sitzt und wieder strahlt.
Ja, ja. Ich kann es jetzt wieder, ja.
Und das ist so wichtig, deswegen gebt nie auf. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Verena, dass du da warst.
Sehr
danke,
gerne.
Christian.
Danke,
vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
Es war eine sehr schöne Folge, vielen Dank euch. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.